In all diesen Ländern ist der Umbruch in Gange, auch wenn sie an unterschiedlichen Punkten auf dem Weg zur Demokratie stehen, diese Länder der Arabischen Liga. In anderen, davon werden wir noch hören, beginnen die Unruhen gerade erst und sind deswegen nicht weniger brisant. Im Gegenteil. Gleichzeitig hat sich die Arabische Liga im Falle Libyen für ein Eingreifen des Westens ausgesprochen und die Bereitschaft erklärt, sich an den Einsätzen zu beteiligen. Da haben wir uns gefragt, was ist die Arabische Liga eigentlich und welche Rolle kann sie spielen? Morgen gibt es sie genau 66 Jahre, diese Organisation der arabischen Länder. 22 Mitglieder zählt sie, 21 Nationalstaaten plus die palästinensische Autonomiegebiete. Ziel: politische, kulturelle, wirtschaftliche Zusammenarbeit. Professor Oliver Schlumberger, Politikwissenschaftler an der Uni Tübingen. Guten Tag.
Guten Abend.
Jetzt haben wir da Länder mit Regimewechsel und welche ohne. Kann man denn überhaupt von der Arabischen Liga sprechen?
Ja, sicher kann man von der Arabischen Liga sprechen, auch wenn sie in sich natürlich genauso heterogen ist und so unterschiedliche Interessen vereinigt wie die Europäische Union. Wir haben einerseits Republiken versus Monarchien, wir haben Erdölproduzenten versus Konsumenten, wir haben sehr unterschiedlich gelagerte außenpolitische Zielvorstellungen und Interessen. Also da gibt es schon gehörige Divergenzen und in dem Licht sind auch Amal Moussas, der Generalsekretär, seine Worte zu interpretieren vom gestrigen Tag.
Was meinen Sie genau damit?
Er hat ja gestern verlautbaren lassen in Kairo, dass es offenbar doch nicht so gemeint war, dass die Luftschläge über ihr Ziel hinausgingen, beziehungsweise dass sie nicht ihr Ziel erreichen würden. Das ist natürlich ein bisschen bizarr, wenn man sich vorstellt, dass Libanon ja im Auftrag der Arabischen Liga den UN-Resolutionsentwurf erst im Sicherheitsrat eingebracht hat.
Das ist die aktuelle Rolle, die die Arabische Liga spielt. Doch da werden wir gleich noch mal genauer drüber sprechen. Schauen wir doch mal in die Vergangenheit dieser 66 Jahre alten Organisation. Haben die Mitglieder denn, Sie sagen, es gibt da verschiedene Interessen, schon einmal an einem Strang gezogen?
Also hätten Sie mich vor 3 Wochen gefragt, hätte ich Ihnen wahrscheinlich gesagt, Ihre Sendezeit ist zu wertvoll für die Arabische Liga. Aber in der Tat haben wir jetzt das erste Mal, dass die Arabische Liga sich als solche in der international relevanten Frage geschlossen ausspricht, auch wenn einzelne Staaten, Syrien, Algerien, Jemen, sich gegen diesen Resolutionsentwurf gewendet haben.
Wo gab es denn Krisen oder Punkte von auffälligen Divergenzen in der Vergangenheit?
Die Arabische Liga ist zerstritten seit Jahrzehnten. Sei es in den 70er Jahren über die Frage des Umgangs mit Palästina als Mitglied oder nicht Mitglied und wer die Palästinenser vertreten soll, die PLO oder nicht. In der Frage des ägyptischen Ausschlusses nach dessen Friedensschluss mit Israel 79, in der Frage, soll im Irak einmarschiert werden 91, in der Frage regionaler Integration. In all diesen Bereichen herrschte eigentlich traditionell Uneinigkeit und wir Wissenschaftler haben die arabische Welt immer als Papiertiger bezeichnet.
Das heißt, auch im Blick nach außen oder in der Politik nach außen kann man nicht sagen, ja, da hat die Arabische Liga da und dort mal einen Kurs gefahren, zum Beispiel gegen den Westen, gegen die USA?
Das ist ganz schwer zu sagen. Das ist eigentlich nie der Fall gewesen. Zu unterschiedlich sind die Interessen der Einzelstaaten. Saudi-Arabien etwa mit seinen ganz massiven Interessen in den USA, eigene Investitionsinteressen, aber auch an der Abnahme der USA, der Erdölexportwirtschaft, hat sich nie gegen die USA gestellt beispielsweise. Als das Land, in dem der Sitz, die ökonomische Kompetenz sitzt. Also hier hatten wir eigentlich, das ist jetzt das erste Mal, dass wir tatsächlich so eine geschlossene Vorgehensweise der Arabischen Liga als politische Organisation nach außen haben.
Das könnte man natürlich jetzt so oder so interpretieren. Einerseits hat man das Gefühl, es zerfällt eigentlich gerade die Region, die Länder gehen unterschiedliche Wege, also die Interessen werden vielleicht noch unterschiedlicher in Zukunft. Andererseits sagen Sie, sind wir jetzt in der Situation, wo Sie erstmalig mit einer Stimme sprechen. Wo ist denn die Zukunft? Also ist das jetzt eine Chance, dass man sagt, in Zukunft wird man noch klarer wissen, mit der Arabischen Liga hat man zu tun mit dieser Linie oder zerfällt das Ganze vielleicht in kleinere Unterbündnisse?
Da können wir zum derzeitigen Zeitpunkt nur spekulieren. Es wäre einerseits wünschenswert, dass die Arabische Liga sich noch mehr ausdifferenzieren würde und mit den Regimewechseln in Tunesien, Ägypten, womöglich auch mittelfristig im Jemen und in Libyen, haben wir da ganz gute Ansätze dazu, sodass dieser Club der Diktatoren, den wir Europäer uns ja maßgeblich selber herangezüchtet haben als Gesprächspartner, der heute unsere einzige Ansprechstation ist für die regionale Ebene, vielleicht doch ein anderes Bild bekommen wird in der Zukunft.
Jetzt gibt es ja aber auch schon diese kleineren Bündnisse. Es gibt die Maghrebinische Union, es gibt auch den Golfkooperationsrat. Sind das Formationen, wo Sie sagen, die könnten vielleicht mehr Einfluss haben später mal als eben diese etwas zu große Arabische Liga?
Möglicherweise. Die Maghrebinische Union sehe ich jetzt nicht in der Vorreiterrolle. Die hat maßgeblich wirtschaftliche Integration zum Ziel und ist daran seit Jahrzehnten gescheitert, was nicht zuletzt auch in den Wirtschaftsstrukturen der Mitgliedstaaten begründet liegt. Der Golfkooperationsrat ist sehr viel interessanter zu sehen. Wir haben hier seltsamerweise sehr progressive, auch in der jetzigen Phase sich sehr progressiv gebende Staaten, Katar etwa. Der Jemen hat einen Mitgliedschaftsantrag gestellt, ist aber noch nicht dabei. Da müssen wir mal gucken, was da passiert. Aber der Golfkooperationsrat, der hat es tatsächlich geschafft, nicht nur ein Verteidigungsbündnis, was relativ unerheblich ist, denn die Militärs in diesen Staaten sind sehr schwach, aber auch eine wirtschaftliche Integration zu schaffen. Die haben eine Zollunion seit 2003 schon und haben für 2010 hatten sie eigentlich eine Währungsunion geplant, die jetzt nochmal verzögert worden ist. Aber da zeichnen sich tatsächlich Prozesse regionaler Integration ab auf der Golfhalbinsel als Teilregion der arabischen Welt.
Jetzt war ja, Herr Professor Schlumberger, für manche bei diesem Eingreifen in Libyen die Voraussetzung, dass die Arabische Liga da auch ihre Zustimmung gibt, dieses militärische Eingreifen im Grunde befürwortet. Kann man denn, so wie Sie die Entwicklung jetzt beschreiben, davon ausgehen, dass die Arabische Liga auch in Zukunft ein Verhandlungspartner für den Westen sein kann?
Im Moment ist sie das einzige Organ, das für den Westen auf der regionalen Ebene als Ansprechpartner fungieren kann. Und diese Forderung, die ja zu Recht aufgestellt wurde, dass man vorsichtig geworden ist mit Militärintervention und auf starke regionale Unterstützung bauen will, die kann nicht von einzelnen arabischen Staaten kommen, sondern die muss tatsächlich von der regionalen Organisation kommen. Und es kann nur die Arabische Liga im Moment leisten. Deswegen sind wir im Moment auch zur Legitimierung der jetzigen Intervention auf sie angewiesen.
Professor Oliver Schlumberger, Politikwissenschaftler an der Uni Tübingen, ganz herzlichen Dank. Der Westen in der Zwickmühle, der Tag in HR2 Kultur. Es ist eben nie ohne Risiko durch die Wüste zu gehen. Das wusste schon Karl May.